Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Urbio Insider Podcasts, dem Podcast, in dem wir die spannendsten Köpfe der Immobilienbranche zu Wort kommen lassen. Mein Name ist Philipp Rommelmann und ich freue mich heute, einen besonders vielseitigen Gast begrüßen zu dürfen, Willi Kluge. Herr Kluge, schön, dass Sie da sind. Vielleicht erzählen Sie unseren Zuhörern kurz etwas über sich und Ihre Arbeit.
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Freue mich sehr, dass Sie da auf mich zugekommen sind. Meine Person, wir mit der SD Firmengruppe sind 2012 in die Selbstständigkeit reingerutscht, eingangs mit einem Maklerunternehmen und haben uns dann relativ schnell, hier regional in Dresden durch eine gute Dienstleistung verschaffen können, gutes Netzwerk aufgebaut und haben dann jetzt vor knapp 10 Jahren angefangen, neben der Transaktionsbegleitung dann auch selber Immobilien zu kaufen, am Anfang privat. Und die gute Marktsituation, die ja seit 2012 bis 2021 irgendwo stetig nach oben ging, hat uns natürlich geholfen, ein bisschen Rückenwind gegeben. Und so haben wir dann um 2016 rum ein Holding-Konstrukt in der Firma geschaffen, haben dann, in der Vermögensverwaltung angefangen, Objekte, Mehrfamilienhäuser zu kaufen und sind dann in diese Bestandshaltung reingegangen, haben das Maklergeschäft mit Personal weiter ausgebaut und seit 2019 dann auch mit der Projektentwicklung, das heißt mit kurzfristigem Geschäft, pünktlich gestartet vor Corona und haben dann auch 2021 das sehr gut skalieren können. Genau, und das sind so unsere drei Geschäftsfelder, in denen wir uns wohlfühlen und die auch jetzt die letzten 2 Jahre nicht ganz einfach waren, ja, aber trotzdem mit viel Spaß bei der Sache sind.
Genau. Sehr schön, danke dafür. Jetzt ist ja der Maklerberuf bzw. die Immobilienbranche generell sehr facettenreich, das haben Sie auch gerade schon angesprochen. Was fasziniert Sie daran denn besonders?
Also Immobilienbusiness ist People's Business, also ich glaube, du musst ein großer Menschenfreund sein, wenn du erfolgreich sein willst in der Immobilienbranche, aber auch in anderen Branchen. Und in der Maklerei ist natürlich besonders schwierig, dadurch, dass du ja nur Vermittler bist, also du führst Menschen zusammen. Jeder Mensch ist ja unterschiedlich individuell, sieht die Welt auf seine Art und Weise, ne? Und dort natürlich immer das Händchen zu haben, die Akzeptanz und dann irgendwo auch die Hartnäckigkeit, ja, so ein Deal auch zu Ende zu bringen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und die Immobilien an sich sind zwar natürlich immer gerne identisch, Wohnung ist Wohnung, Mehrfamilienhaus, aber trotzdem gibt es dann sehr viele Sachen, die man doch von rechtlichen, steuerlichen, baulichen Themen, die da irgendwo das Ganze logischerweise tangieren, das macht schon sehr, sehr facettenreich.
Okay, jetzt sind Sie in der Region Dresden tätig, einer Stadt, die sich in den letzten Jahren stark entwickelt hat. Lassen Sie uns dazu etwas genauer werden. Wie sehen Sie den aktuellen Immobilienmarkt in Dresden und vor allem, welche Trends beobachten Sie?
Also Dresden als solches ist natürlich einer der Top-Player in Ostdeutschland, hat sich sehr gut entwickelt seit der Wende. Und das Mietniveau ist ja immer noch unter dem bundesweitem Niveau. Also wir haben noch eine Menge Möglichkeiten, eine Menge Potenzial nach oben. Und momentan ist Dresden ja neben der Brückenthematik, dass bei uns praktisch die Infrastruktur ein bisschen leidet, vor allem in den Medien, dass der TSMC, der Chiphersteller aus Taiwan praktisch hier seine neue Produktion hochfahren möchte. Wir haben ja ein Cluster Silicon Saxony, ist das genannt. Wir haben schon viele Produzenten hier vor Ort und das ist natürlich so ein Ritterschlag für den Ort. Und es ist geplant, dass hier, in den nächsten bis 2030 irgendwo 30.000 Menschen, ja, neu hier in Dresden andocken. Bei aktuell fast keiner Bautätigkeit, die irgendwo stattfindet, sind das natürlich erstmal gute Rahmenbedingungen, dass natürlich möglicherweise die Preise dann wieder steigen könnten. Und wir haben Dresden an sich, wir haben das Umland, was auch, prosperiert. Und das ist natürlich für einen Akteur in der Immobilienbranche erstmal ein grundlegend interessanter Markt.
Gibt es denn Stadtteile, wo Sie sagen, die haben besonderes Entwicklungspotenzial?
Also wir haben natürlich die zentralen Stadtteile, die natürlich auch, wenn Leute aus der ganzen Welt hierher kommen, als erstes angedockt werden. Wir haben gut bürgerliche Stadtteile, das ist Dresden-Striesen zum Beispiel oder der Weiße Hirsch, Dresden-Bühlau. wo man sehr adäquat wohnen kann. Aber dadurch, dass inzwischen natürlich überall die Mietsteigerungen sehr stark sind über das ganze Stadtgebiet und das Umland, natürlich für Investitionen lohnt sich da jeder Blick. Man sollte halt nicht nur auf die A-Lagen, ich sag mal, sich fokussieren, sondern halt schauen, welche Optionen auch die anderen Stadtteile mit sich bringen. Wir haben keine klassischen Stadtteile, die komplett ausgeschlossen sind vom Markt, von der Entwicklung. Es gibt natürlich ein paar sozialistisch, ich sag mal, mit sehr sozialistischen Bauten versehenen Stadtteile, wo es vielleicht ein bisschen schwieriger ist, ja, von der sozialen Komponente, aber im Großen und Ganzen ist hier ein gutes Pflaster und die Entwicklung macht da eigentlich nirgendwo Halt, sondern nimmt alle Stadtteile mit.
Jetzt haben wir schon gehört, da passiert ganz viel. Wie sieht es bei der Nachfrage nach Immobilien aus? Was hat sich da in den letzten Jahren verändert?
Also wir hatten natürlich 2022 mit Ausbruch des Ukraine-Kriegs, was natürlich dann die Inflation extrem nach oben getrieben hat und die EZB einlenken musste, natürlich eine komplette Neuausrichtung der Immobilienbranche. 80% der Käufer, die davor tätig waren und in 2021 aufgrund des günstigen Zinsniveaus investiert haben, waren auf einmal weg, konnten sich natürlich diese neuen Zinskonditionen nicht mehr leisten. Übrig geblieben sind Leute mit Eigenkapital, die natürlich dann trotzdem, weil es eine unsichere Zeit war und ist vielleicht auch noch, da sehr vorsichtig, ich sag mal, sich bewegt haben. So ist natürlich die Transaktionszahl, speziell in 23, wahnsinnig nach unten gegangen. Die Kaufpreise in den A-Lagen haben, wenn überhaupt, einen kleinen Dämpfer bekommen, in den, ich sag mal, nicht ganz so stark nachgefragten Lagen, beziehungsweise wenn die Produkte nicht so wertig sind, wenn die Ausstattungsklasse fehlt, etc. Das hat dann schon mehr gelitten. So, aber wir merken jetzt, ich sag mal speziell seit dem zweiten oder seit Sommer 2024, nachdem jetzt natürlich die Zinswende eingeleitet wurde, doch wieder eine vehemente Nachfrage. Wie kriegt man das mit? Natürlich mehr Frequenz über die mobilen Portale. Wir haben auch das Investmentsegment ist zurück. Also wir haben natürlich auch in den letzten zwei Jahren Mehrfamilienhäuser und dergleichen verkauft, aber vorwiegend eher an, ich sag mal, regionale, private Leute in überschaubaren Voluminas bis maximal 1 Million. Und jetzt kommt halt irgendwo, ich sag mal, die Musik spielt wieder. Die Leute fangen an zu tanzen. Leute, die wir seit drei Jahren nicht mehr gehört haben, rufen wieder an. Und das ist natürlich ein gutes Signal. Und so haben wir natürlich allmählich in allen Assetklassen im Wohnsegment ja irgendwo wieder mehr Nachfrage und vor allen Dingen kürzere Transaktionszeiten.
Sehr schön zu hören, dass es da bergauf geht. Jetzt sagten Sie vorhin schon, neben Ihrer Tätigkeit als Makler sind Sie auch in der Projektentwicklung und auch als Investor aktiv. Ein sehr spannendes Zusammenspiel, wie ich finde. Wie wählen Sie denn aus, welche Projekte Sie entwickeln oder auch in welche Projekte Sie investieren?
Also grundsätzlich in der Projektentwicklung sind wir angetreten, vorrangig leerstehenden Wohnraum, also zum Beispiel Wohnungen, die irgendwann in den 90ern gebaut oder saniert wurden, die jetzt nach 20, 30 Jahren auch abgewohnt sind, die vielleicht auch durch einen gewissen Rückstau gar nicht so einfach wieder auf den Markt zu führen sind. Sowas kaufen wir an. Wir haben selber Handwerker, haben einen Handwerker, ich sag mal, Netzwerk, auf das wir zugreifen können. So, dann bringen wir diese Einheiten in das, ich sag mal, Jahr 2024 und können dann natürlich mit einer erhöhten Ausstattungsklasse diese Immobilien wieder den Markt zuführen. Da freut sich dann der, ich sag mal, Kapitalanleger, es freut sich der Mieter oder es freut sich halt der Eigennutzer, der dann da einzieht. Also das sind so unser Kerngeschäfte in Projektentwicklung. Wir haben natürlich auch mal, dass wir Wohnungspakete ankaufen, wo dann ein Verkäufer sagt, okay, ich kann hier, ich sag mal, mit einem Exit, ne, komplett praktisch meinen Bestand jetzt in Dresden auflösen. Wir können dann diese Wohnungen einzeln dann wieder, je nachdem, wo die gut passen, ne, was eventuell zu machen ist, dann wieder den Markt zu führen. Es geht um Grundstücksaufteilungen, ne, zusätzliche Baufenster schaffen. Also das sind so unsere Themen der Projektentwicklung, die relativ zügig auch, ich sag mal, ja, wieder dem Markt zugeführt werden können. Und in der langfristigen Bestandsentwicklung kaufen wir natürlich vorrangig das Potenzial ein. Wir schauen, dass natürlich die Einstiegsrendite gut ist, dass passende Finanzierung dazu irgendwo gesichert werden kann. Und ja, dann gibt es gewisse Zielrenditen, die wir über 5 oder 10 Jahren erreichen wollen durch bestimmte, ich sag mal, Investitionen. Und das ist uns bei allen Objekten bisher stets gut gelungen. Speziell Gewerbe ist da ein Thema. Wir haben gewerbliche Liegenschaften und auch das, ich sag mal, Unternehmer- und Umfeld und die gewerblichen Akteure, Mieterstrukturen haben sich hier gut entwickelt in der Region und es macht dann einfach Spaß, dann auch mal über 3 bis 5 Jahren irgendwo eine Ertragsanpassung von 30 bis 40% in so einer Liegenschaft zu sehen.
Okay, also es finden, so wie ich das jetzt auch raushöre, sehr viele Prozesse dort statt. Welche Hindernisse begegnen Ihnen denn dabei am häufigsten? Also ich denke da gerade so in Bezug auf Genehmigungen oder Kosten.
Also wir hatten natürlich in den letzten 2, 3 Jahren das große Thema, dass natürlich das Geld einfach teuer geworden ist. Wir arbeiten natürlich auch mit Fremdkapital an so einem Projektgeschäft. Ist natürlich sehr schwierig, wenn statt 2% auf einmal 6 oder 7% gezahlt werden. Gleichzeitig ist es äußerst kompliziert, wenn natürlich der Projektzeitraum sich verändert, also statt in einem halben Jahr auf einmal 1,5 Jahre auf der Uhr stehen. Und das wird natürlich noch schwieriger, wenn die Marge, die am Anfang kalkuliert wird, am Ende gar nicht mal so unbedingt erreichbar ist, weil dann vielleicht der Zielpreis gar nicht vom Endkunden so angenommen wird. Also das macht es natürlich hat es extrem schwierig gemacht, die Projektentwicklung zu kalkulieren in den letzten 2 Jahren. Ich sag mal, wir haben jetzt nicht allzu viel mit Genehmigungsthemen zu tun. Natürlich fällt uns auf, dass in den Jahren zuvor, wenn wir Baugenehmigungen irgendwo erwirken wollten, ne, wenn wir einen Dachgeschossausbau zum Beispiel, ne, Balkonanbau, Fahrstuhl praktisch integrieren. Also unter einem Jahr geht dann auch in Dresden nichts. Wir haben gehört, es gibt andere Ballungsgebiete, wo ein Jahr noch sehr, sehr schnell ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich war gestern erst im Gespräch mit einem sehr netten Mitarbeiter beim Stadtplanungsamt hier in Dresden bezüglich dem aktuellen Projekt. Dort merkt man natürlich, dass die Anträge zurückgehen. Also dort wird natürlich geschaut, dass man jetzt auch etwas kundenfreundlicher und aktiver ist. Dort habe ich letzte Woche angerufen, habe innerhalb von 2 Tagen ein Feedback bekommen und gestern saßen wir schon zusammen, um das Projekt durchzusprechen. Also ich denke, die neue Generation bringt dort auch ein bisschen Schwung und ein bisschen mehr, ich sag mal, auch Offenheit für die aktuellen Prozesse, mögliche Digitalisierung mit. Und ich hoffe, dass zumindest was die Bürokratie betrifft, ja, wir da auch in den nächsten Jahren irgendwo so einen Umschwung erleben werden, was dann vielleicht auch die ganze Amtstätigkeit betrifft, die uns irgendwo streiten.
Ein sehr gutes Thema. Jetzt ist es ja selten möglich, ein Projekt alleine zu stemmen. Ja. Wie wichtig ist Ihnen die Zusammenarbeit mit anderen Akteuren, Architekten, Bauunternehmen oder halt auch der Stadtverwaltung?
Man selber hat Stärken und Schwächen. Das Beste ist natürlich, wenn man dort in dem Feld, wo man sich gut sieht, was man gut kann, dass man dort seine Stärkung zum Ausdruck bringt, das lebt und dort vorankommt. Man kann natürlich nicht alle Felder bespielen. Somit ist es natürlich unablässlich, dass du mit anderen Akteuren, die jeweils dort ihre Profession haben, natürlich zusammenarbeitest. Über die Jahre hat sich ein Netzwerk gebildet, sei es andere Maklerkollegen, sei es Notare, sei es Handwerksunternehmen und alle, die damit zugehören. Und über die Projekte kennt man sich, man weiß, wie der andere arbeitet. Dieses Netzwerk ist das Wichtigste überhaupt, damit man praktisch diese Projekte auch ins Ziel bekommt oder auch, ich sag mal, bei schwierigen Transaktionen als Makler auch Lösungen anbieten kann. Ne? Also essentiell natürlich für den Erfolg.
Da kann ich nur zustimmen. Ein starkes Netzwerk hilft immer weiter. Ein Thema, das gerade immer stärker in den Fokus rückt, ist das Thema Nachhaltigkeit. Wie setzen Sie das in Ihren Projekten um?
Also bei den Wohnungssanierungen haben wir in der Regel einen festen Gebäudekörper und wir lassen uns das nur in der Wohnung aus. Ne? Da hat es jetzt keine große Relevanz. Bei den Bestandsobjekten, wo wir größere Liegenschaften haben, da schaut man natürlich schon, okay, wie kann man die Strategie so ausrichten, dass du natürlich das, was da kommen mag, und es kommt ja unaufhaltbar, ne? Also die Kreditvergabe für Objekte, die sich logischerweise die eine schlechte Energieeffizienz haben. Also wird immer schwieriger und es wird auch in den nächsten Jahren eine große Herausforderung. Wir hoffen, dass natürlich dort auch entsprechender mit politischem Wille, mit Lösungsvorschlägen, mit Rahmenbedingungen, dass man dort auch in diese Gebäudesanierung auf deutschem Boden dort mit guten, sag mal, Rahmenbedingungen auch vorwärts kommt. Momentan ist es noch sehr überschaubar. Was wir in Dresden merken, wir merken nur einfach, dass natürlich die Zinskonditionen jetzt für Objekte, die wirklich ein schlechtes Rating haben, dass sich die Banken da mehr und mehr schwer tun. Und so ist es natürlich eine Chance, wenn man Neubau sowieso, aber auch wenn man eine Sanierung irgendwo im Bestand angeht, zu schauen, okay, welche Fördermöglichkeiten gibt es jetzt? welche Rahmenbedingungen können wir stellen, damit natürlich das Objekt auch in 5 oder 10 Jahren noch, ich sag mal, marktfähig ist, eine Anschlussfinanzierung oder auch ein Exit möglich ist. Also da sind wir schon, wir haben da einen Fokus mit drauf, um zu gucken, was geht. Aber man muss auch sagen, es ist nicht die hundertprozentige, also unser hundertprozentiges Thema, was bei uns absolut derzeit im Fokus ist. Aber ich vermute, dass das einer der großen Kernthemen sein wird, wenn du in den nächsten 2 bis 5 Jahren natürlich auch deine Objekte richtig, ich sag mal, die richtige Stellung bringen magst.
Ja. Ich denke auch, neben Nachhaltigkeit ist die Digitalisierung ein großer Treiber der Branche. Welche Rolle spielt digitale Technologie bei Ihnen? Also ich denke da an zum Beispiel virtuelle Besichtigungen, aber auch Datenanalyse für Ihre Arbeit.
Also ich bin nicht selber der große Techniker, ja. Also ich bin wirklich der, der mit den Menschen agiert. Aber wir kommen natürlich nicht drum herum und sind da auch aufgeschlossen. Was wir natürlich gerne nutzen, sind die 3D-Rundgänge, da gibt's Ogulu, ne? Da, also man kann sich auch viel Zeit ersparen, indem man dort einmal das vernünftig vorbereitet und natürlich dann die Kunden, die da Interesse haben, zuerst mal dort durchführt. Da trennt sich schon ein bisschen die Spreu vom Weizen. Wir haben natürlich ein gutes CRM-Programm, was natürlich die Versendung von E-Mails, was Datenerfassung, was, ich sag mal, dann auch von Serienmails, ne, bis hin zu Aufgaben. Also das ist, glaube ich, der Standard heutzutage, damit man überhaupt mit weniger Personal auch das Maximale rausholt. Ansonsten kommt es mir so vor, als wären wir immer noch die Immobilienwirtschaft ist eher offline statt online. Also da ist, glaube ich, noch viel Potenzial nach oben. Aber ich glaube, so jedes Segment für sich, sei es die Hausverwaltung, ja, die auch durch Corona bedingt natürlich dann digitale Sitzungen abhält, die eine zentrale Plattform hat, wo du praktisch Unterlagen einlesen kannst. Also du merkst, überall gibt's jedes Jahr kleine Schritte und ich denke, diese ganzen kleinen Schritte gehen in die richtige Richtung. Aber wir sind, glaube ich, keine Branche, die als Vorreiter dient, ja, wenn es ums Thema Digitalisierung geht. Genau.
Was glauben Sie, was in der Immobilienwelt noch zu bewältigen ist in den nächsten Jahren und vor allen Dingen, welche Herausforderungen uns gegenüberstehen, um wettbewerbsfähig zu bleiben?
Also wir haben keine Glaskugel, wir wissen nicht, was kommt. Das Wirtschaftsumfeld ist allgemein schwierig. Wir hoffen, dass natürlich Europa als solches mit dem starken, ich sag mal, deutschen Führer von voran sich wieder in die richtige Richtung entwickelt. Wir sehen in Litauen, beziehungsweise dort in den östlichen Ländern, da gibt es ja teilweise schon sehr fortschrittliche Länder digitalisiert, wo Prozesse schnell laufen können. Wir sehen Polen logischerweise, die wirtschaftlich sehr gut laufen. Also wir hoffen einfach, dass vielleicht auch mit diesen Neuwahlen, die da kommen mögen und mit einer, mit einer Attitüde wieder nach vorwärts zu gehen, dass das grundsätzlich wieder das Land ein bisschen beflügelt und auch natürlich dann die Akteure hier, die Immobilienbranche ist eine Riesenbranche, wo wahnsinnig viele Leute arbeiten. Wir haben die Nachfrage in den Städten nach Wohnraum. Also eigentlich passt alles zusammen. Es gilt wieder bloß darum, das richtige Mindset zu bekommen, wieder nach vorne irgendwo zu gehen und dann werden wir die Hürden, die da kommen, mögen schon gemeinsam irgendwo, ich sag mal, meistern. Also davon bin ich fest überzeugt.
Wo wir beim Thema Perspektive sind, vielleicht noch eine spannende Frage dazu. Angenommen, Sie könnten politischen Einfluss auf den Immobilienmarkt bewirken. Wo würden Sie hier ansetzen?
Politischer Einfluss. Also wir sehen natürlich, dass wir brauchen den Neubau. Das ist ganz klar. Für einen Bauträger ist es momentan nicht sinnvoll zu bauen. Rechnet sich einfach nicht. So, und ich denke, da muss man die Hürden nehmen und wenn man irgendwo drauf Einfluss hat, dann ist es zum Beispiel, dass man schwerpunktmäßig schaut, dass man die Genehmigungszeiten runterbekommt, ja, dass man die Standards vereinfacht, dass man das wieder attraktiv macht, dass man in dieses Segment praktisch investiert. Also das ist eine relativ große Hürde und in diesem komplexen System, was wir hier haben, nicht einfach. Und um ein Gesetz praktisch irgendwie aufzuheben, braucht es 2 neue. Also irgendwo ist da ein Fehler am System. Das zu lösen, brauchen einen starken Player, ja, der sich da durchsetzt. Und das wird nicht von heute auf morgen. Aber ich glaube, wenn ich die Einflussnahme hätte, würde ich natürlich genau dort ansetzen.
Sehr interessanter Ansatz dafür. Herr Kluge, ich danke Ihnen herzlich für Ihre Zeit und die wertvollen Einblicke in Ihre Arbeit. Es war spannend zu erfahren, wie Sie den Immobilienmarkt in Dresden sehen, eigene Projekte angehen und nachhaltige und auch digitale Innovationen umsetzen. Vielen Dank dafür.
Vielen Dank auch. Bis bald.
Das war's für diese Folge von Urbio Insider. Wenn euch die Episode gefallen hat, dann abonniert uns doch, damit ihr keine der nächsten Folgen verpasst. Habt ihr eine Frage, Feedback oder wollt selbst mal Gast bei uns sein? Dann schreibt uns an podcast@urbio.com. Und falls ihr gerade über die nächste Finanzierung nachdenkt, wir unterstützen euch gerne. Den Link zur Terminvereinbarung, den findet ihr in den Shownotes. Also, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.